Commitment, Fokus, Mut, Offenheit, Respekt. Das sind die 5 Werte, die im Scrum Guide auch für Scrum stehen und genannt werden. Doch was bedeuten diese Werte für uns als Product Ownerinnen und Product Owner? Wie sollten wir sie im Alltag leben? Darüber unterhalten sich in dieser Folge Oliver und Tim. Wir wünschen euch nun viele hilfreiche Impulse und vielleicht auch das ein oder andere Neue, das bezogen auf die Scrum-Werte für euch relevant sein kann. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Wir haben hier in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle schon über agile Werte und über Scrum-Werte gesprochen. Aber noch nicht wirklich kompakt und zusammenhängend und auch nicht darüber, was das eigentlich für den Alltag von Product Ownern und Product Ownerinnen bedeutet. Das wollen wir heute nachholen. Und wenn ich sage wir, habe ich natürlich auch wieder jemanden an meiner Seite. Und das ist der Tim. Hallo, lieber Tim.
Hallo, lieber Oliver. Ich freue mich. Sonst reden wir ja viel über Wert und Wertgenerierung im Sinne von Value und Businesswert. Heute reden wir mal über die Scrum-Werte für Produktmenschen.
Ja, warum reden wir überhaupt darüber? Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein häufig vernachlässigter Aspekt, auch wenn man in den Scrum-Guide guckt, da wo vielleicht gar nicht so genau hingeschaut wird. Bei uns kamen auch bestimmte Scrum-Werte immer nur ab und zu in ganz anderen Folgen mit dazu. Aber ich glaube, dass es doch sehr entscheidend ist, sich auch mit dem, was da so an einem Werteverständnis tatsächlich dahinter steht, mal ein bisschen näher zu beschäftigen. Und vielleicht ist es auch ganz schlau, tatsächlich dann am Anfang auch mal in den Scrum-Guide zu gucken, was der denn so erzählt. Was steht denn da drin?
Der Scrum Guide definiert die Scrum-Werte als was sehr Fundamentales, damit Scrum überhaupt funktionieren kann. Und ich würde das persönlich auch erweitern, dass es hierbei auch nicht nur um das Framework Scrum geht, sondern dass das, über was wir heute sprechen, total gut auch anwendbar ist in zumindest agilen Produktentwicklungskontexten, die sich auch mit anderen Ansätzen als Scrum bewegen oder fortbewegen. Denn ganz grundsätzlich sagt der Scrum Guide, nur dann, wenn die 5 Scrum-Werte, zu denen wir gleich noch kommen, gelebt werden vom Team im Team und von den einzelnen handelnden Personen, nur dann können im Endeffekt die 3 Säulen, also man sagt auch manchmal die Prinzipien von Scrum, also Transparenz, Überprüfung und Anpassung oder ne, Transparenz, Inspect and Adapt auf Englisch, nur dann können die wirklich zur Wirkung oder Wirkung entfalten. Und nur dann, und das ist ja der Punkt, machen diese Scrum-Events, machen die Scrum-Artefakte, machen die Scrum-Rollen irgendwie auch erst Sinn. Das heißt, die Werte sind laut Scrum Guide wie das Fundament, auf dem die 3 Säulen gebaut sind. So zeichne ich das ganz gerne immer als Bild. Und das Dach von dem Ganzen, also das, was auf den Säulen dann steht, das sind dann die 11 Elemente des Scrum-Frameworks, also die 3 Verantwortlichkeiten, die 5 Scrum-Ereignisse und die 3 Artefakte. Und spannend finde ich, um das noch zu ergänzen, das ist ein ganz kurzer Part im Scrum-Guide. Also die Werte selber, die 5 Werte, Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut, wir gehen gleich ins Detail, werden auf nur, ich glaube, 7 Zeilen oder auf jeden Fall unter 10 Zeilen überhaupt beschrieben. Super, super, super kompakt. Und damit zumindest sollte man sich mal beschäftigen. Und eben nicht nur als Scrum Master, sondern eben auch als PO und als ganzes Team.
Ja, ist spannend, ne? Also das auch so als Grundlage für überhaupt ein empirisches, lernendes, sich verbesserndes Vorgehen irgendwie angesehen wird. Und damit natürlich auch, wenn ich mich stetig verbessere und weiterentwickle, um jetzt noch sehr allgemein zu bleiben, auch eine gewisse Art von Vertrauen in das, was wir da tun. Also, dass wir nicht projektmäßig Sachen durchexerzieren und jemandem sagen, was denn so zu tun ist, aber Vertrauen in etwas, was vielleicht auch in Richtung mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Selbstorganisation geht, überhaupt entstehen kann. Und Ich glaube, dass wenn man das so als Kompass dafür nimmt, dass es dann vielleicht auch nicht mehr bloße Theorie bleibt, sich mit den Werten zu beschäftigen, sondern auch was sehr Praktisches werden kann. Aber da werden wir sicherlich im Laufe der Folge auch noch weiter dran vorbeikommen.
Lass mich nochmal vielleicht eine Sache ganz etwas griffiger formulieren. Scrum, diese drei Säulen von Scrum, die wir eben genannt haben, zahlen ja auf das von dir jetzt auch nochmal genannte Prinzip der empirischen Prozesskontrolle ein. Oder bei empirischer Prozesssteuerung. Und das finde ich, da ist so die Verbindung so gut zu erkennen. Wenn wir es nicht schaffen, fokussiert auf ein Ziel zu sein, offen miteinander umzugehen, Beispiel in so Daily Scrums, Beispiel in weiß nicht, Refinement-Aktivitäten, wenn wir es nicht schaffen, respektvoll miteinander auch ne, zu reden, zu hinterfragen, ob das denn alles Sinn macht, und wenn wir manchmal auch nicht den Mut haben, also wenn uns der Mut fehlen würde, bestimmte Sachen auch anzugehen, die wir noch nicht kennen. Und auch das ganze Thema Selbstverpflichtung, Commitment. Wenn wir das nicht leben, diese Werte, dann kann diese empirische Prozesskontrolle, also immer wieder dahin zu gucken, wo stehen wir gerade, bewegen wir uns noch in die richtige Richtung unserer Ziele, sind wir hier falsch abgebogen, müssen wir was ändern, dann kann es faktisch nicht funktionieren. Und dann, so ist ja immer der Satz, dann ist das Ganze so agiles Theater. Also wenn wir ohne, das ist vielleicht der Satz, wenn wir ohne Scrum-Werte unterwegs sind im Team und die nicht wirklich leben und beherzigen, dann ist das, was wir so ein Scrum nennen, oft nur agiles Theater, und dann ist das, die Kritik total berechtigt, dass das Overhead sei, dass das nicht die richtige Arbeit sei und so weiter und so fort.
Wir haben gesagt, wir gucken uns die 5 Scrum-Werte dann jetzt kurz auch noch mal ein bisschen genauer an. Und der nächste Schritt, den ich dann gerne machen würde, auch für, damit das für die Hörer und Hörerinnen klar ist, mal zu überlegen, was bedeutet das denn konkret denn für Product Owner? Und vielleicht auch, wie man diese Werte selber im Alltag auch leben kann, um genau das, was du gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen so zu unterstützen oder auch mit voranzubringen. Weil ich finde, das ist nicht nur eine Aufgabe von Scrum Mastern und Agile Coaches, sondern ich sollte mir als Product Owner auch dieser Zusammenhänge selber bewusst sein und natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass sich sowas Schritt für Schritt in der Organisation und in meinem Team tatsächlich auch entwickeln kann. Dann lass uns doch mal die 5 Werte kurz nochmal versuchen zu erklären oder sie auch nochmal aufzuführen. Womit fangen wir an?
Eigentlich ist es egal, womit man anfängt, weil sie ja gleich wichtig sind. Lass uns vielleicht mit Commitment anfangen. Das ist in meinen Augen oftmals am schwierigsten so schnell zu verstehen, weil es eben ein englischer Begriff ist und oftmals nicht so im Wortschatz der Leute drin ist. Deutsch übersetzt würde ich sagen, ist das Selbstverpflichtung. Das heißt, sich als Team, aber auch eben als Einzelperson in den Verantwortlichkeiten, die man hat, klar zu sein, worauf habe ich mich eingelassen, was traue ich mir und uns zu und was strebe ich an, also irgendwie sowas in der Richtung, was ist auch mein eigener und unser gemeinsamer Anspruch in der Arbeit, im Sprint, auf ein bestimmtes Goal hinweg, Product Goal hinweg und so weiter.
Ja, und ich glaube, dass ein Missverständnis da häufig ist, zumindest so wie ich das interpretiere, das Commitment, dass es nicht ist, ich verspreche jetzt irgendwas und bin dann committed, weil ich ein Versprechen abgegeben habe, sondern eher, wenn das Commitment abgegeben ist, dass es, du hast es gerade Selbstverpflichtung gesagt, ne, aber dass das dann auch die Konsequenz hat, dass ich etwas tue dafür, dass dieses Ziel oder was auch immer wir da definiert haben, erreicht wird und es nicht bei dem Versprechen bleibt, sondern auch bei einer Aktion oder bei Veränderungen in meinem Handeln oder in meinem Agieren, damit ich das dann als Commitment und nicht als Versprechen bezeichnen würde.
Ein kleines Beispiel, was ich immer nehme, ist, man muss ja auch selber überzeugt sein, dass man etwas erreichen kann. Und Commitment ist also etwas, was von mir selber heraus auch gegeben werden muss. Das kann mir nicht sozusagen aufoktroyiert werden. Und wenn ich als Beispiel sage ich immer, ich habe früher zu Schulzeiten mal so halbwegs passabel Hochsprung gemacht. Also jetzt nur so im Schulsport. Und wenn mir jetzt, damals waren es glaube ich 1,71 oder so, erinnere ich mich, habe ich mal geschafft bei einer Körpergröße von 1,80. So, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, jetzt bin ich ein alter Sack, Tim, ne, streng dich jetzt mal an, wir erwarten von dir, dass du in 6 Monaten die Höhe von 2 Metern erreichst oder 1,95 Meter. Und ich denke so, niemals wird das passieren. Niemals, ne? Also, und, ja, das musst du aber und so. Und ich da so reingedrängt werde. Und dann sage ich vielleicht so ein Ja-Ja, ne? Wir wissen alle, was Ja-Ja bedeutet. Dann ist das entweder nur so eine Zusage mit einer Faust in der Tasche oder auf jeden Fall nichts, was mich antreibt, wirklich danach zu streben. Wenn mir aber jemand sagen will, Mensch, komm mal, du hast aber damals doch 1,71, jetzt bist du natürlich viel älter, aber 1,65, ist das noch machbar? Vielleicht sogar 1,70 und ich mich dann damit auseinandersetze und dann irgendwann sage, ja, wenn ich richtig, wenn ich verstehe, warum das wichtig ist, das ist natürlich wichtig, und dann sage, ja, dann mache ich mir, wenn ich mir einen Plan mache, wenn ich die und die Ressourcen habe, wenn ich die Möglichkeiten habe und trainieren kann, also irgendwie ist mein Anspruch, 1,70 meinetwegen wieder zu schaffen. Ob das dann jemals gelingen wird, ist eine andere Frage. Mhm. Aber ich habe, Anspruch ist ein wichtiger Begriff an der Stelle, ich habe den Anspruch, das wieder zu erreichen und das treibt mich an, motiviert mich als Person und als Team. Mhm. So, sorry für die Ausführlichkeit, aber...
Ich glaube, das hilft und es gibt die vier anderen Scrum-Werte, die wir, glaube ich, ein bisschen... klar, also die klarer sind in ihrer Formulierung, aber ich finde es wichtig, bei dem Punkt Commitment da nochmal tatsächlich was hinterherzuschieben, damit verständlicher ist, was da gemeint ist.
Komm, dann mach du das Zweite. Okay. Was pickst du dir?
Als Zweites picke ich mir das, was ich immer sage, was für mich, aber da können wir nachher auch nochmal drüber diskutieren, der wichtigste Wert, wenn man sie denn in Kategorien und Prioritäten bringen will, für Product Owner ist. Und für mich ist das tatsächlich Fokus. Ich finde, dass Fokus heißt, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren sollten und fokussieren sollten, was wirklich Wert schafft und was irgendwie wichtig ist. Uns nicht von anderen Dingen ablenken lassen, nicht zu viel Zeit mit Dingen zu beschäftigen, die, um jetzt beim Product Owner zu sein, aber die halt keinen Wert irgendwie schaffen, bleiben wir nochmal so generisch, und auch dafür zu sorgen, dass mein Team oder meine Entwickler oder alle anderen in der Lage sind, fokussiert halt auf die Ziele, die wir definiert haben, zu arbeiten. Weil ich glaube, dass Fokus der entscheidende Punkt ist, um maximalen Wert für Unternehmen und Kunden tatsächlich herzustellen. Wir können noch so viele tolle Tools und Praktiken und was auch immer anwenden, aber wenn ich an zu vielen Themen, die halt nicht alle wichtig sind, gleichzeitig arbeite, ist das, glaube ich, so das größte Hindernis, erfolgreich zu sein.
Ich glaube, das ist auch die größte Schwäche der meisten Unternehmen, zumindest hier in der Dachregion, dass sie eben unfokussiert, defokussiert arbeiten. Und das fängt schon damit an, dass sie angeblich auf mehrere Ziele gleichzeitig hinwirken, ne? Also dieser typische Satz, wir fokussieren uns auf das eine und das andere und das dritte auch noch. Da steckt ja schon ein logischer Bruch drin. Ich gehe da ja immer so ein bisschen ironisch rein mit meinem Satz, vom Wort Fokus gibt es keinen Plural. Ja, ne, im Duden schon, ganz korrekt von der Rechtschreibung her, aber sinngemäß gibt es vom Wort Fokus keinen Plural, denn wir können uns immer zu einem Zeitpunkt nur auf eine Sache fokussieren. Das ist so, dass ich kann auch nicht mit den Augen auf zwei Dinge gleichzeitig scharf stellen. Das heißt, ich mache Dinge notwendigerweise dann nacheinander, niemals parallel. Und dieses Nacheinander bedeutet halt immer, ne, Kontextwechsel bedeutet halt immer wieder Energie, die das kostet. Und da geht ganz viel Potenzial verloren, glaube ich. Mut. Mut. Mut, Dinge anzusprechen. Mut, Nein zu sagen. Das verbindet sich dann sehr eng mit Fokus. Fokus heißt ja immer aktiv zu was Nein zu sagen. Das braucht auch Mut. Stehen zu bleiben, wenn Stakeholder auf einen drauf nageln. Das heißt nicht resistent oder renitent zu werden, aber ja, Brust raus, Kreuz raus, ne, zu wissen, wo ich hin will, trotzdem natürlich noch gut zuzuhören und auch als Team mutig zu sein, mal Neues auszuprobieren, Experimente zu wagen. Da sind wir ganz nah an der Product Discovery dran. Weiß nicht, wie beschreibst du es, oder?
Ich sehe das genauso, ne? Wir haben ja auch hier schon mal in dem Podcast das Beispiel gehabt, bezogen auf mutige Kommunikation. Ich zitiere das ja immer sehr gerne von Matt LeMay, der sagt, Clarity over Comfort, ne? Also Klarheit in der Kommunikation herstellen als Produktmensch, anstatt komfortabel und so, wie andere das hören wollen, zu kommunizieren und Dinge mitzuteilen. Und ich glaube schon, dass da extrem viel Mut dazu gehört, ne? Also das auch zu machen und sich zu trauen. Und weil wir das ja eben auch bezogen auf die Säulen empirischer Prozesskontrolle bezogen haben, ich glaube, ohne Mut wirst du auch kaum Transparenz herstellen können. Ne? Also dann ist es halt schwierig, die Klarheit herzustellen und die Transparenz, die es braucht, wenn man halt verklausuliert und wenig mutig Dinge anspricht oder sie irgendwie anderen zeigen kann oder will. Ich mache direkt mal weiter. Ich nehme mal Offenheit so als nächstes. Und wir senden ja tatsächlich relativ viel so als Produktmenschen und wir erzählen sehr viel, was so wir machen wollen und in welche Richtung so unser Produkt geht. Aber natürlich brauche ich auch für den Punkt Inspect und Adapt, den du eben auch erwähnt hast bei den Säulen, eine gewisse Offenheit für Feedback. Oder ein Eingeständnis, vielleicht nicht alles zu wissen und Sachen experimentell einfach irgendwie mal auszuprobieren. Oder wenn jemand kommt und sagt, hast du mal da und da drüber gedacht, ob wir die und die Anforderungen vielleicht mal mit aufnehmen wollen, dass es halt nicht darum geht, dass ich wirklich Recht habe, ich als Produktentwicklungsteam, als Scrum-Team, aber vielleicht auch ich als Product Owner, sondern viel eher darum, offen mit den anderen Anregungen umzugehen, weil wir uns ja eingestehen, dass in den meisten Kontexten, in denen wir sind, eine Person, auch der Product Owner, die Product Ownerin, gar nicht alles wissen können und dass wir deswegen, glaube ich, auch sehr gut zuhören sollten und offen sein sollten für das, was uns mitgeteilt wird, um Sachen nochmal in eine andere Relation, in einen anderen Kontext richten und rücken zu können.
Ja, ich denke dann immer auch in so Formulierungen aus dem Open Space Bereich, sei offen, überrascht zu werden. Wenn ich das mal übertrage auf unsere Arbeit in Produktteams, dann kann man auch sagen, sei offen, dass überrascht zu werden, dass deine Pläne nicht funktionieren, dass wir umplanen müssen, dass die Marktsignale andere sind, etc. Also das ist gerade bei der Arbeit im komplexen Umfeld meiner Ansicht nach total wichtig. Was ich noch dazu sagen möchte, ist vielen Teams oder jetzt auch so in den Trainings, die ich gebe, fällt es dann schwer, Offenheit und Transparenz voneinander zu trennen. Ja? Transparenz, also als eine der drei Säulen von Scrum und dem Prinzip der empirischen Prozesssteuerung, ist das Ergebnis dieser, also für mich zumindest, ne, als Ergebnis des Zusammenspiels dieser Werte. Und manchmal, wenn man jetzt so versucht, konkrete Beispiele zu finden, wie wir das gerade tun, ist auch nicht ganz klar, ist das eher Offenheit oder ist das eher Mut? Oder ist das eher Commitment, ja? Das spielt für mich auch gar keine Rolle. Also wenn wir selber uns Beispiele überlegen, wo wir diese und wie wir diese Werte leben können, dann ist es nicht kriegsentscheidend, ob das jetzt der Wert Offenheit oder der Wert Mut an der Stelle ist, sondern das ist so dieses Zusammenspiel, was dann zu dieser Haltung, die für Scrum so wichtig ist oder für agiles Arbeiten so wichtig ist, die daraus entsteht.
Ich bin da völlig dabei. Ne? Es sind meistens eher, ist es das Zusammenspiel mehrerer Werte. Und wenn wir gleich auch vielleicht nochmal in die Richtung gucken, woran denn andere erkennen könnten, dass wir als Product Owner diese Werte versuchen zu leben oder uns auch in so eine Richtung entwickeln, dann wird es immer das Zusammenspiel von mehreren Werten halt sein. Aber nachdem wir jetzt Commitment, Fokus, Mut, Offenheit haben, fehlt noch ein fünfter Wert.
Ja, Respekt, Alter. Respekt, genau. Respekt wird häufig als einer der ersten Werte genannt, wenn man so in eine Runde fragt, welche Scrum-Werte kennst du denn? Respekt ist schnell dahergesagt, erlebe ich immer wieder. Ist sehr, sehr wertvoll, mal in einem Team zu definieren, was verstehen wir denn unter Respekt? Also es richtet sich natürlich jetzt mehr an die Agile-Coaches und Scrum-Master. Und Scrum Master solche Werte-Workshops zu machen und dann mal im Team zu klären, was ist unser operatives Verständnis von Respekt im Umgang miteinander zum Beispiel, darauf bezogen, weil da kommt meistens so, ja, Pünktlichkeit, ne? Und wenn du dann weiter fragst, ja, was versteht denn hier jeder Einzelne im Raum unter Pünktlichkeit, wenn wir meinetwegen um 14 Uhr zusammen einen Workshop haben, da sagt der eine, ja, um 14 Uhr da sein, der nächste sagt, nee, um 10 Minuten vorher da sein, der nächste sagt, um 14 Uhr aber auch die ganze Technik schon aufbereitet haben und da geht es wirklich inhaltlich los und der nächste sagt, naja, wir haben hier Back-to-Back-Meetings, 2:05 reicht auch oder 2:15, ich kann halt nicht anders. So. Und darüber ein Verständnis, Working Agreements im Team herbeizuführen, was was macht dieser Wert für uns aus? Das ist gerade bei dem Wert Respekt meiner Ansicht nach wichtig. Aber ich bin jetzt hier in eine bestimmte Richtung abgebogen. Was ist Respekt für dich oder wie erklärst du es?
Also ich finde dein Beispiel ganz cool. Was mir aber sofort in den Kopf dann kommt, ist zum Beispiel, wenn ich als Product Owner mit meinen Entwicklern und Entwicklerinnen zusammenarbeite und die auch vielleicht sehr konzentriert gerade an einer Aufgabe sind und beschäftigt sind, eine Herausforderung zu durchdenken, dass wenn ich halt eine Information zum Beispiel brauche, um selber weiterzuarbeiten als PO, sie nicht zwangsläufig unterbreche, weil es respektiere, dass es vielleicht eine gewisse Konzentration und Beschäftigung mit einem Thema braucht. Da kommt vielleicht auch wieder ein bisschen Fokus rein, dass sie Fokus halten können für diese Aufgabe. Aber dass ich jetzt meine Bedürfnisse und Anliegen nicht wichtiger priorisiere als die Bedürfnisse und Anliegen und die Voraussetzung, die jemand anders braucht, auch wenn es mir jetzt gerade nicht hilft, ne? Also zu respektieren, was braucht denn der andere? Und dann auch vielleicht dem anderen zuzutrauen, dass er seiner Verantwortung selber gerecht wird und ihm dann auch solche Freiheitsgrade oder ihr gewisse Freiheitsgrade zu lassen und diesen Kontext, den es braucht, auch zu respektieren, selbst wenn es vielleicht gar nicht mein eigener Kontext in irgendeiner Art und Weise ist. Da sind wir aber mitten in der Diskussion, ne? Also was ich in einer Übung ja gerne mache und ich glaube, du hast auch Übungen in Trainings, die in eine ähnliche Richtung gehen, ist eigentlich die Frage mal umzudrehen. Also eigentlich zu sagen, woran denn andere, die mit mir zusammenarbeiten, mit mir als PO zusammenarbeiten, denn irgendwie erkennen könnten, dass ich einzelne oder eine Kombination dieser Werte tatsächlich lebe oder dass sie mir wirklich wichtig sind. Weil dann kommt das Ganze auch eher aus so einem theoretischen drüber nachdenken, glaube ich, raus, sondern geht eher in Richtung auch, was ich ganz praktisch vielleicht verbessern kann oder auf was ich vielleicht auch achten sollte oder welchen Eindruck ich bei anderen irgendwie hinterlassen will, wie ich denn hier meine Arbeit und meine Verantwortlichkeit irgendwie ausführen will. Also ganz konkret zum Beispiel, woran würden Kollegen denn oder Kolleginnen denn erkennen, dass ich als Product Owner den Wert Mut lebe oder als wichtig für das, wie wir hier arbeiten, ansehe? Und die Diskussionen sind extrem spannend. Aber ich weiß nicht, wie du da in den Trainings unterwegs bist, ob das in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, ja, absolut, weil gerade diese Übung nutzen wir ja auch beide in unseren Trainings regelmäßig, in unseren PO-Trainings. Dieser Blick von außen. Total spannende Übung. Ich mache das nicht zwingend immer mit allen 5 Werten, sondern mit 2, 3 nur und dann ist das Prinzip eigentlich verstanden, das reicht. Aber es geht ja auch hierbei um Wirkung, also um eigentlich den Outcome dieser Werte, um es mal mit unserer Sprech zu benennen. Das eine ist, ich glaube den Wert Mut meinetwegen zu leben. Oder sagen wir mal, Respekt ist vielleicht griffiger. Ich glaube, den Wert Respekt selber zu leben und dann aber zu reflektieren, wie kommt das denn bei anderen an? Wird das auch so empfunden? Wird das auch so gesehen? Wird das auch von außen so erlebt, dass ich den Wert XYZ so verkörpere? Das meine ich mit Wirkung, ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und so kann man das so sagen. Also, total gute Übung. Ist natürlich grundsätzlich eher was, wofür hier, ne, mein Freund der Scrum Master, meine Freundin die Scrum Masterin sorgen sollte, muss ich nicht als PO selber machen, aber ist im Sinne der Selbstreflexion für Product Owner auch eine super Übung, das mal einfach nur mit sich selbst zu machen. Gar nicht nur in der Gruppe, sondern sich mal im Sinne von sei dein eigenes Produkt, sagt Dominik ja immer, hat ja auch die Podcast-Folge und können wir auch nochmal gut verlinken an der Stelle. Sei dein eigenes Produkt, sprich auch im Sinne des Self-Assessments des Produkts oder des Self-Reviews des Produkts, könnte man Product Owner zu sagen, wie glaube ich denn als andere auf meine Werteverkörperung drauf gucken könnten. So. Ja, tolle Übung.
Ich mach mal ein konkretes Beispiel. Wir sind im Sprint Review. Es wurde halt demonstriert oder vielleicht konnten auch die Anwesenden selber und das neueste Produktinkrement irgendwie ausprobieren und sehen, welchen Fortschritt wir gemacht haben in der letzten Iteration. Und dann ist es häufig so in wirklich gut funktionierenden Sprint Reviews, dass dann ja eine ganze Reihe von neuen Ideen aufkommen. Also was man an dem, was entwickelt wird, vielleicht noch weiterentwickeln kann. Oder wenn wir jetzt das haben, dann könnten wir ja auch noch das machen und wie auch immer. Und mein Verständnis des Sprint Reviews, hatten wir ja häufig auch, ist, dass das eher ein Workshop ist, wo wir dann überlegen, wie wir mit diesen neuen Ideen umgehen. Und wenn ich jetzt aber als Product Owner in diesem Sprint Review bin und höre mir diese ganzen Sachen an, die da als Ideen kommen, und ich nehme sie auf, still, und nehme sie dann mit mir selber wieder zu meinem Schreibtisch und überlege mir dann, was ich ins Backlog schreibe oder nicht, glaube ich, dass das etwas ist, wo man bezogen auf die Scrum-Werte ganz anders drauf gucken sollte und auch in diesem Meeting als Product Owner ganz anders agieren sollte. Also ich glaube, es braucht eine Offenheit, wenn diese neuen Anforderungen kommen, dass ich dieses Feedback wirklich höre, ne? Also oder diese neuen Anregungen der Stakeholder-Ideen, dass ich die wirklich wahrnehme und dass ich aber auch ein Gefühl da entwickle in diesem Sprint-Review, die werden gehört. Ne? Also es wird auch wertgeschätzt, dass die Anwesenden diese ganzen Sachen irgendwie geäußert haben. Aber dann braucht es aus meiner Sicht zum Beispiel trotzdem den Mut, als Product Owner zu kommunizieren, das sind alles gute Ideen, die ihr da habt, aber zum Beispiel diese vier Ideen von den fünf, die führen jetzt nicht dazu, dass sie auf unser aktuelles Produktziel einzahlen oder auf unseren aktuellen Roadmap-Ziel, was wir halt erreichen wollen, auf das Outcome auf der Roadmap. Also das tatsächlich auch klar und transparent zu machen, dafür braucht es, glaube ich, Mut in der Kommunikation, es nicht einfach nur mitzunehmen. Und es dann aber damit zu verbinden, finde ich auch, den Fokus einfach zu halten. Also jetzt nicht anzufangen, diese fünf Anforderungen zu nehmen und dafür dann Product Backlog-Einträge zu schreiben, sondern dass wir vielleicht nur das eine gemeinsam identifizieren, wo es sich lohnt, hinterher weiter Zeit reinzunehmen und was dann vielleicht das Einzige ist, was in das Backlog geht. Das heißt, für mich wäre, wie kann jemand von außen erkennen, dass ich diese Werte irgendwie lebe? Beim Beispiel Sprint Review, nicht einfach alles mitzunehmen und aufzuschreiben, was da geäußert wird als neuen Ideen für die Weiterentwicklung, sondern sich eher so zu verhalten, vielleicht bezogen auf diese drei Werte, die ich gerade genannt habe, damit klar ist und ich auch gemäß, wir machen hier wirklich Transparenz, Inspect und Adapt und fokussieren uns weiter durch meine mutige Kommunikation, aber trotzdem durch eine gewisse Offenheit für diese neuen Anregungen auf das, was uns wirklich irgendwie weiterbringt.
Ja, sehr passend. Jetzt reden wir die ganze Zeit ja so ein bisschen in einem manchmal auch theoretischen Kontext, ne? Und haben auf den Scrum Guide verwiesen, auch wenn wir das jetzt mit Beispielen unterfüttern. Aber wie ist es denn jetzt mal so, ne? Except Reality sagen wir ganz gerne. Was beobachten wir denn wirklich so im Umgang mit Werten in der Realität? Wie guckst du da drauf?
Also da gibt es verschiedenste Aspekte, glaube ich, die man im Hinterkopf haben kann. Ich glaube, dass diese fünf Werte auch im Widerspruch zueinander stehen können. Also ich sage jetzt mal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine mutige Clarity over Comfort Kommunikation an den Tag lege als PO, dass das vielleicht auch bezogen auf den Wert Respekt von manchen eher als schwierig angesehen werden könnte. Das heißt, ich glaube, der erste Realitätscheck ist, wenn da einfach so fünf Scrum-Werte hingeworfen werden und was das auch für mich als PO für den Alltag bedeutet, dass es sein kann, dass manche Werte, wenn ich die leben will, bedeuten, dass das eher, sagen wir mal, nachteiligen oder negativen Einfluss auf andere Werte bedeuten kann. Und ich würde da nie päpstlicher als der Papst auch mit mir selber sein wollen, sondern ich würde halt gucken, dass ich da eine gute Balance zwischen diesen Werten irgendwie auch hinbekomme für mich. Also, dass es nicht ein oder zwei Werte gibt, die ich mit den Füßen treten und die gar keine Relevanz haben, sondern es gibt einen guten Grund, warum man all diese fünf Werte mit aufgenommen hat und dass ich mich daran orientiere, dass mir auch alle fünf gefühlt ähnlich wichtig oder relevant selber sind.
Ja, wenn ich an Werte in der Realität sozusagen denke, fällt mir häufig auf, dass das Umfeld das Leben dieser Werte oftmals nicht ganz so gut unterstützt. Das wird ja auch oft benannt. Also man könnte sagen, die Organisationsstruktur gibt das nicht her, weil Hierarchien gelebt werden. Das könnte man vielleicht auch als Organisationskultur bezeichnen, wie so grundsätzlich zum Beispiel mit dem Wert Offenheit umgegangen wird oder mit dem Wert Mut. Also jetzt mal ganz ehrlich, als Erinnerung, als ich bei Bayer gearbeitet habe, da war das grundsätzliche Streben nach Compliance und Einhalten von Regeln so eingebacken in die Denke und in die DNA der Leute, dass der Wert Mut sehr kümmerlich nur da war. Also mal was zu verändern, was anders zu machen, mal fünfe gerade zu sein zu lassen, das ging nicht. Das hat dementsprechend natürlich auch sehr viel mit der Art des Produkts und des Produktumfelds, glaube ich, zu tun. Also, wenn du in der Pharmaindustrie Pharmaprodukte entwickelst, haben die ganz andere Entwicklungszyklen. Wenn du sehr reguliert arbeitest in regulatorischen, also überhaupt in regulierten Branchen, hast du, glaube ich, auch einen sehr großen Impact auf die Werte. Und das finde ich, darf man auch akzeptieren und zu sagen, ja, ne, wir haben einen etwas anderen Kontext, trotzdem versuche ich daran zu arbeiten an den Werten und daran zu kratzen, immer was aufzubrechen. Ich akzeptiere das jetzt nicht alles, aber bestimmte Sachen kann ich mal für einen Moment akzeptieren und sagen, okay, da muss ich drumherum laufen. Der von uns sehr geschätzte Kollege Björn Schotte, ganz früh schon mal, ein, zwei, dreimal, glaube ich, bei uns im Podcast, der hat so einen schönen Satz mal geprägt, lerne mit der Organisation zu tanzen. Mag ich total gerne, den Satz, weil das auch hier in Bezug auf die Werte ganz gut passt. Ja, trotzdem dran zu arbeiten, aber nicht zu viel zu erwarten von jetzt auf gleich.
Ich habe noch einen dritten Punkt, weil du hast ja nach Realitätscheck gefragt, also wie es gelingt, mit diesen Werten auch im Alltag eines Product Owners umzugehen. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass viele der POs, die ich begleiten darf, natürlich auch unter doch sehr großer Erwartungshaltung von anderen der Organisation bezogen auf den Erfolg des Produktes und sowas stehen. Vielleicht auch die Arbeitslast extrem hoch ist. Und das ist dann vielleicht auch so, wie wir angefangen haben zu arbeiten, wie man so im Arbeitsleben in Anführungsstrichen sozialisiert wurde, natürlich auch schwierig sein kann unter einem gewissen Druck, den persönlich vielleicht eher gewünschten Umgang mit diesen Werten tatsächlich aufrechtzuerhalten, weil natürlich bist du in einer gewissen Art und Weise auch durch bestimmte Dinge vielleicht konditioniert, beeinflusst, hast Dinge anders kennengelernt. Du hast das gerade auch mit Mut irgendwie in der Organisation gemacht. Und ich erlebe es immer häufiger, dass bei den Diskussionen man schon auch mit Product Ownern darüber diskutieren kann, ja, aber was andere, wie andere einen wahrnehmen wollen. Dass aber in Extremsituationen das natürlich unglaublich schwierig ist, selber mit sich selber aufrechtzuerhalten. Und auch da würde ich sagen, dass man da nicht zu hohe Ansprüche oder Erwartungshaltung an sich selber irgendwie stellen soll und sich damit vielleicht doch mal mehr Druck irgendwie aufzubürden, sondern dass es eher darum geht, sich immer wieder mal zu reflektieren. Da hatten wir ja am Anfang schon gesagt, es eher als so eine Art Wertekompass zu sehen und immer wieder zu überlegen, wie kann ich das denn in mein tägliches Tun bringen, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt gab es hier die eine Situation, da kann ich voll nachvollziehen, dass ich hier wenig respektvoll mit jemandem umgegangen bin. Aber allein, dass es mir auffällt und dass ich es reflektiere und vielleicht drüber nachdenke, was kann ich in Zukunft vielleicht anders machen, hilft mir, glaube ich, schon für meine persönliche Weiterentwicklung sehr.
Ja. Guter Tipp fast schon. Aber wir sind noch nicht bei den Tipps jetzt erst, oder? Lass uns mal.
Das geht Tipps ja manchmal fließend über. Hast du denn noch irgendwas, was du so als Tipp mitgeben würdest?
Also zum einen möchte ich nochmal bestärken, diese Übung, wie gucken, also wie würden andere merken, dass ich den und den Wert Mut lebe. Das ist eine super Übung, egal ob in der Gruppe oder mit sich selbst. Der zweite Tipp wäre, sich einen Sparringspartner zu suchen im Team. Das muss nicht der Scrum Master sein, das kann auch ein Teammitglied sein. Den oder die man zwischendurch bittet, mal in Scrum-Events oder so, ein bisschen darauf zu achten, wie ich denn so wirke. Und mit der Person vielleicht alle paar Wochen mal in Austausch zu gehen und mal sich spiegeln zu lassen, wie ganz explizit in Bezug auf die Werte, wie ich gesehen werde als PO. Natürlich auch gerne, wie die Werte im Team verstanden werden. Aber also um es kurz zu machen, Sparringspartner suchen und in regelmäßigen Kadenzen da drauf gucken auf das Thema.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Was ich vielleicht noch so als letzten Punkt mitgeben möchte, ist, macht das Thema Beschäftigen mit diesen Scrum-Werten und wie ihr das im Alltag leben wollt, nicht zu groß. Also sucht euch einen Aspekt, einen kleinen Aspekt, auf den ihr vielleicht mal verstärkter achten wollt oder der in eurem Kontext besonders wichtig ist oder vielleicht auch ein Wert und überlegt euch da, welchen Schritt ihr da irgendwie gehen wollt. Weil meine Beobachtung ist, wenn man dort vielleicht auch mit dem Scrum Master, Agile Coach, mit dem gesamten Team alle Werte aufmacht und alle Verantwortlichkeiten aufmacht und sich 1000 Fälle überlegt, wo man wie was anders machen will in der Art der Interaktion, der Kommunikation, wie auch immer, dann ist das einfach zu viel, um wirklich einen Effekt oder eine Veränderung in der Realität zu erzeugen. Also ich würde mir ganz bewusst einen Wert aussuchen und eine Sache, auf die ich besonders achten muss oder irgendwas, woran andere das erkennen sollen. Und dann würde ich erstmal anfangen, daran ein wenig zu arbeiten und zu reflektieren und Schritt für Schritt für Schritt dann zu überlegen, was könnte ich denn so als nächstes machen, um auch als Product Owner tatsächlich dieses Verständnis von empirischer Prozesskontrolle vorgehen, mit zu unterstützen und dann vielleicht auch eine Veränderung in meiner Organisation hin zu mehr agiler Produktentwicklung begleiten und mit einbringen zu können. Sehr schön. Dann sind wir am Ende, oder?
Zumindest der Folge, ja.
Komplett am Ende. War das jetzt eine respektvolle Bemerkung für meine Unzulänglichkeiten in der Moderation? Das weiß ich noch nicht. Aber zumindest war es mutig.
Ich bin da ganz offen.
Ja, alles gut. Ich danke dir, Tim.
Gerne.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.